Wie war eure Woche? So? Ja? Und wie würde nächste sein? Das sind Sonntagabendfragen, Leute. Ja, also nicht erst morgen, Montag, so. Der eine sagt vielleicht nächste Woche, oh, das wird gut. Ne? Ein Feiertag ist schon mal, ne? Wir sind in Sachsen, das ist schön. Montag, Dienstag überleben wir und dann Donnerstag, Freitag wird auch gehen, mittendrin haben wir Ruhe. Die Frage, wie kommt man durch? Das ist so bei manchen, ne, eine Frage der Woche. Wie wir das versuchen, so im Moment uns in Offenbarung mal zurechtzufinden, merkt irgendwann nach dem sechsten Kapitel, ey, was soll das? Wie komme ich da durch? Wie ist es mit Gemeinde Jesu? Wie ist es mit Kirche? In dem, was wir dort lesen. Das meiste, also gerade wer letzte Woche da war oder sich YouTube angeguckt hat, denkt, na, boah, ich möchte nicht dabei sein. Da ist ne, Krieg und Terror und das habe ich erlebt. Habe vor 14 Tagen mit jemandem geredet, der hat einen Bombenattentat überlebt. Ah, und wenn du davon liest, denkst du, oh nee. Wie kommen wir durch? Und das ist das Spezielle. Also wer Offenbarung liest, ist vielleicht an Herr der Ringe erinnert. Ah, gibt da epische Dinge, wo du sagst, kann ich mir gut vorstellen, so wie Thor vor Mordor und so. Die anderen sagen, das verwirrt mich alles, weil ständig wechselt der Blick. Am Anfang ne, ist es so ein TÜV für Gemeinde, dann wird mal ein bisschen vom Himmel erzählt. Und dann siehst du die ganzen Katastrophen auf Erden. Und wie kommst du durch? Wie bei allen biblischen Texten lohnt es sich manchmal, auf die kleinen Dinge zu achten. Das Kapitel 6, letzte Woche mal drüber nachgedacht, endet mit einer Frage. Wer kann bestehen? Also nachdem Johannes all das erzählt hat, Kapitel 6 ist so ein Grobaufriss über all das, was kommt, von Verführung und Krieg und Teuerung und Seuchen und Verfolgung. Und am Ende steht die Frage, ey, wer kann bestehen? Und dann ist ja das Spannende zu sagen, weiterlesen. Das wollen wir miteinander tun. Zu sagen, wie ist das? Was sagt uns Gott? Wer kann bestehen? Wer kommt da durch? Und vor allen Dingen wie? Und dazu wollen wir heute miteinander ein paar Gedanken aus dem Kapitel 7 teilen und wir hören uns mal den ersten Teil davon an.
Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun.
Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen.
Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt.
Zugegeben, ne? Wenn du das erste Mal hörst, denkst du, das ist jetzt irgendwie so was fürs Amt. Ja, so, da sind Listen da, das ist gut abzuarbeiten, kann man sagen. Das Spannende ist der Anfang. Nochmal, wer kann bestehen? Und dann bekommt der Johannes zu sehen, zu sagen, das sind vier Engel. Man versucht das im Bild zu fassen. Johannes sagt, es kommt was auf uns zu und das ist ein Sturm, das ist ein Hurrikan. Das ist etwas, was erschüttert. Und dann erzählt er von vier Mächten, die das Gericht zurückhalten. Ich finde es ganz spannend für jeden, der es liest, auch zu sagen, und dann auch wissen, was bedeutet das für mich? Gott hat Mächte, die all das erstmal aufhalten. Und es hat einen Sinn, das hat mit dir und mir zu tun. Das sagt, Moment. Johannes fragt, wer kann bestehen? Und Gott sagt, Moment, ich zeige es dir. Es gibt Mächte, die halten zurück Gericht, Gerichtshandeln Gottes, Dinge, die Menschen erschüttern. Drei werden genannt. Einmal die Erde, und das meint alle Zivilisationen. Ja, jetzt müssen wir noch, also wer Bibel dabei hat, das ist immer gut, ne? Kurz mal zurückblättern, Kapitel 6, so diesen ersten Gerichten. Das, was über die Zivilisation dieser Welt geht, wo Gott Menschen zur Verantwortung zieht, das muss man immer nachdenken. Wenn Offenbarung über Gericht redet, redet sie nicht einfach über Plattmachen, sondern Gericht heißt, Gott zieht zur Verantwortung. Das, was im Wochenspruch ist, wir werden alle offenbar werden. Gott sagt, was hast du gemacht? Aber Gott sagt, Moment, jetzt noch nicht. Oder auch das Völkermeer. Also wenn da steht, und dem Meer keinen Schaden tun, das Meer ist in der Offenbarung ein Bild für das Völkermeer. Es ist immer ganz spannend zu sehen, zu sagen, ne, dann steigt immer ein Tier aus dem Meer empor. Kommt dann in späteren Kapiteln, wer Bibellese nach dem Bibelleseplan liest, ist da jetzt mehrfach drauf gestoßen. Das meint, immer wieder spült aus der Menschenmenge das einzelne Herrscher vor. Manchmal sagt man, wie kommt das eigentlich? Ne? Wie kam dieser kleine österreichische Gefreite dazu, Deutschland in den Ruin zu stürzen? Ja, wie ist Napoleon an die Macht gekommen? Ja, bei manchen ist es so über Dynastien, das kann man vielleicht verstehen, aber manchmal weiß man überhaupt nicht, wie kommt es dazu? Roten Khmer in Kambodscha, in China, und man kann ganz viele Beispiele nehmen. Und interessanterweise, wenn Offenbarung über solche Machthaber, über Macht redet, redet es über Tiere. Immer über gefährliche Raubtiere. Ist schon auch mal eine Bezeichnung zu sagen, ne? Macht kommt aus dem Alten Testament. Und Gott sagt, nein, jetzt noch nicht, jetzt ist Ruhe. Oder das mit den Bäumen. Der Baum ist ein Zeichen für Israel. Ne? Der Ölbaum, ja, es gibt, hab Eindruck gehabt, es gibt fast keine anderen Bäume in Israel als Ölbäume. Ja, das ist der Baum, der für Israel steht. Im Moment tut es dem Volk Gottes keinen Schaden. Auch nicht den Zweigen, die eingepfropft sind. Den Christen, die dazugehören zum Volk Gottes. Im Moment ist Ruhe. Warum? Ich glaube, wenn Christen das mal verstehen und mitbekommen, die Zeile sehe ich ja nicht, sie sagen, ruhige Zeiten sind Zeiten der Vorbereitung. Das mal neu zu begreifen, als Gemeinde Jesu, als Christen zu sagen, dort, wo alles so ruhig läuft, von meinem eigenen Glaubensleben bis hin zur Christenheit in Europa, wir haben zurzeit nicht so viel auszustehen. Es gibt andere, die haben viel mehr Wind. Es ist Zeit der Vorbereitung. Ich habe mich so beim Nachdenken diese Woche erinnert, Raphael, ich weiß gar nicht, wann das war, wir hatten einen Leitungskreis über Zoom, ja, haben dann gebetet und während so beten, ich gucke dann hier oben aus meinem Arbeitszimmer darüber und sehe dann vor eurem ehemaligen Haus, ne, sehe ich einen Baum im Februar. Im Februar ein Baum in der Stadt, das ist blöd. Ne, also so ein Gerippe da stehen, irgendwie so neblig und so ein mitteldeutscher Winter halt. Das ist nichts Motivierendes. Und dann kam der Gedanke, ein Freund von mir, der Baumschulist, und der sagt, im Februar beginnt in einem Baum das Entscheidende. Dort wird die Ernte vorbereitet. Dort beginnt es, dass der Saft einschießt. Die Zeit, die wir denken, ist alles so vergeblich und da ist Stagnation da. Es ist Gottes Vorbereitungszeit. Und das zu verstehen, zu sagen, nein, das ist nicht Stagnation. Gott bereitet vor. Wie bereitet er vor? Und zwar der Gedanke, Gott drückt sein Siegel auf. Jetzt wird es spannend, weil es geht nicht um irgendwelche geheimnisvollen Dinge. Es geht auch nicht, ne, dass jemand so bei der Disco dann so einen Stempel, Hand oder Stirn, auch so ganz verrückt, ne, so drauf. Nein, Gott sagt, ich versiegele euch. Und da lohnt es sich nochmal, kurz nachdenken, versiegeln, was passiert beim Versiegeln? Also ich habe ja mal bei der Eisenbahn gearbeitet und manchmal wurden dann Container oder auch ganze Waggons wurden versiegelt. Warum? Ja, dass die Ladung wirklich auch unbeschadet zum Empfang kommt, weil das darf niemand aufmachen. Das hat was von Sicherheit. Und es ist Beglaubigung. Also wenn in früherer Zeit ein deutscher Kaiser wieder mal irgendwo ein Kloster stiftete, oder ein sächsischer Kurfürst da auf dem Petersberg, dann fertigt er eine Urkunde aus und macht sein Siegel drunter und alle anwesenden Adligen haben auch ihre Siegel drunter gemacht, dann war das deutlich, das stimmt, das ist beglaubigt. Sicherheit und Beglaubigung. Und jetzt das reinholen, ne? Gott sagt, ich möchte die zu mir gehören, denen möchte ich mein Siegel aufdrücken. Eine Bestätigung, dass sie zu mir gehören und ich will, dass sie gut ans Ziel ankommen, dass sie durchkommen. Ja, wer ist das? Ich habe nochmal die Symbole von Anfang, Gemeinde Jesu als Leuchter, nicht als Armleuchter, sondern wirklich als Leuchter. Weil Jesus sagt mal selber, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr müsst ganz arg nett sein und auch schön lieb, dann werdet ihr vielleicht irgendwann mal ein bisschen leuchten. Nein, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist eure Natur. Das ist einfach so. Und damit ich leuchten kann, deswegen versiegelt Gott. Und das Bild von den Sternen, ne? Sagt so, weiß nicht was, sagt, ne? Du bist mein Augenstern. Gott sagt, ne? Du bist mein Stern. Und ich habe dich sicher und deshalb versiegle ich dich. Und dann sagt natürlich, wie macht Gott das? Das gleiche Thema schlägt Paulus an zwei anderen Stellen an. Eine will ich gerade mal nennen. Das ist im Epheser 1, steht das. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn wir Offenbarung jetzt etwas lesen, dann ordnet das Johannes ein an die Stelle, wo wir sagen, wer kann bestehen? Diejenigen, die Gott ihr Herz aufgemacht haben, die gesagt haben, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir. Und denen sagt er, und denen will ich meinen Heiligen Geist geben, als ihr gläubig wurdet. In dem Moment ergreift Gott von mir Besitz. Das müssen wir schon noch mal kurz zurückblättern. Johannes Evangelium Kapitel 16. Weil dort erzählt Jesus, was genau das bedeutet. Dass Gottes Geist uns die Augen aufmacht, über Sünde, Gerechtigkeit und gerichtet. Dass uns den Blick öffnet für Jesus. Und dass es Vergebung und Neuanfang gibt. Weil Jesus Sieger ist. Das, was am 7. April im Jahr 30 passiert hat, das gilt heute. Und das ist nicht nur Vergangenheit von Golgatha, sondern Gottes Geist ist genau der, der das in Realität in meinem Leben macht. Dass ich Vergebung neu glauben kann. Und dass ich mit Jesus verbunden bin, dass ich Orientierung habe. Einen, der führt mich in meinem Leben. Dass das, was wir lesen, das, was wir glauben, dass es in meinem Leben real wird. Das ist genau das, was Gottes Geist tut. Und Paulus sagt, in dem Moment, als ich angefangen habe zu glauben, hat Gottes Geist in meinem Leben angefangen zu arbeiten. Das ist Versiegelung. Dass ich sicher ankomme. Dass Gott mir Begaben gibt. Dass er Früchte in meinem Leben wachsen lässt. Das Gemeinde Jesu leuchten kann, weil sie alternativ leben kann, weil sie den anderen Lebensentwurf zur Dunkelheit dieser Welt in dieser Welt darstellt. Dass es Menschen gibt, die trotz unterschiedlicher Meinung miteinander sind. Dass Menschen einander vergeben, miteinander neu anfangen. Dass Menschen Gottes Liebe einander zeigen können. Das ist Versiegelung. Gottes Geist arbeitet in meinem Leben. Und genau dazu sagt Gott, und jetzt ist erstmal Ruhe, weil es ist wichtig, dass die Leute, die durch müssen, dass die die Hilfe haben, die sie brauchen. Ja, Paulus sagt an der anderen Stelle, 2. Korinther 1, sagt er, er hat uns versiegelt in unserem Herzen. Mittendrin, dort, wo meine Entscheidungen fallen. Dort, wo ich nachdenke. Mitten im Zentrum meines Fühlens, Denkens und Wollens. Dort, sagt er, dort gibt Gott mir seinen Geist, seine Kraft, seine Möglichkeit, dass ich leuchten kann, dass mein Leben ein anderes ist. So sehr liebt Gott mich, dass er sagt, ich will unbedingt dich ausrüsten. Nochmal, das ist in Offenbarung. Nochmal, jetzt verstehe ich da etwas mehr, warum ich sagen kann, die Offenbarung, das ist Gottes Trostbuch. Dort, wo ich beim oberflächlichen Lesen den Eindruck habe, was kommt da auf mich zu? Sagt Gott, nee, wir machen jetzt mal ganz kurze Pause. Und jetzt überlegen wir, wie kann ich dir helfen, dass du durchkommst? Erster Gedanke. Ein zweiter Gedanke, den nehmen wir mal, ne, der anschließende Bibeltext ab Vers 9. Ach nee, das wollte ich noch. Die 144.000, genau. Das ist eine sehr schöne Zahl, mit der in der Geschichte dieser Kirche allerhand merkwürdige Dinge getrieben wurden und werden. Gehen wir mal einfach auf alttestamentlich jüdisch-christliche Zahlenmystik. Da muss man hingehen und die Zahlensymbolik verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Zahlen zu verstehen. Das eine sind die Werte von Buchstaben. Da kann man wirklich aus Namen Zahlen errechnen. So kommt es zur 666. Könnte man auch sagen, Kaiser Nero. Muss man heute nicht ausführen. Und dann gibt es eben die andere, dass einzelne Zahlen Symbole sind. Eins ist, ne, die 12. Das ist die Zahl des Volkes Gottes. 12 Stämme Israel, 12 Apostel. Ja, und dann 24 Älteste um Gottes Thron am Anfang der Offenbarung. Und wenn man jetzt sagen würde, ne, 12 mal 12, das ist die Fülle des Volkes Gottes. Altes und Neues Testament zusammen, multipliziert, ne, gibt 144. Ja, soweit, ich habe zwar Theologie studiert, aber Mathematik, soweit reicht's. Und wenn man dann sagt, ne, und dann mal 1000. Und 1000 ist in der Symbolik die Zahl der Unendlichkeit. Wir würden im Deutschen heute sagen Tausende. Und wenn ich sage, ne, da waren Tausende, dann waren das vielleicht 1500 oder ja, vielleicht auch 992. So genau bin ich da nicht. Das sind Tausende. Sie sagen, kannst du nicht zählen. Ne? Eine Menge, die keiner zählen kann. Unterm Strich 144.000 ist Zahl der Vollkommenen. Des vollkommenen Volkes Gottes. Und es ist für mich eine Trostzahl. Es sagt nämlich, keiner fehlt. Einmal, ne, für die Alte Testament, wir haben diese Aufzählung ganz komisch, da entstammen uns alles so Namen, kann sie kaum aussprechen. War für Johannes auch was Neues, dass es Stämme von Israel gibt, von denen man seit 450 Jahren nichts mehr gehört hat. Naphtali, in der ersten Eroberung, einfach weggeführt, irgendwo in Syrien aufgerieben und plötzlich sagt, die sind da, die sind nicht verloren. Und wenn die schon nicht verloren sind, mit Paulus zu sagen, Römerbrief, dann doch wir auch nicht. Keiner fehlt, jeder kommt ans Ziel. 144.000, denen Gott seinen Geist gibt. Deswegen, ne, man kann das jetzt nicht, gibt so einige Vereinigungen, die sagen, oh, jetzt sind wir 144.001, wer ist von uns nicht dabei? Das meint es eben nicht. Sondern die Vollkommenheit nicht zu zählen. Und diese nicht zu zählende Schar sieht Johannes in dem zweiten Teil des Kapitels. Und das lesen wir mal. Was? Muss jetzt irgendwo im Bibeltext kommen.
Genau. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. und riefen mit großer Stimme:
Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm.
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen:
Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Dann lese ich weiter. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihn wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ganz spannend, dass man sagen muss, das, was hier erzählt wird, Johannes sieht weiter. Johannes sieht praktisch das, was er dann im Kapitel 21 ganz am Ende von Gottes neuer Welt sieht, hier schon mal vor. Und das ist für mich die Antwort, ne? Wie kommen wir durch? Gott gibt uns seinen Geist. Und wie leben wir das? Ich möchte jetzt gerne mit euch einen Versuch eines physikalischen Experiments machen. Und zwar, weiß nicht, kennt jemand Zurück in die Zukunft? Hat das schon mal gesehen? Ja, wir zwei? Ach ja. Also, hier sind die beiden. Die sind keine Christen. Aber ich finde den Gedankengang sehr interessant. Ne? Wer den Plot kennt, drei Filme, alles das Gleiche. Ja, heißt, erster Film, das ist so das In, zu sagen, da ist einer, der ist sozusagen heute, 2022, der ist etwas unzufrieden mit seiner Familie, kann ja mal passieren, zu sagen, ne, der Papa ist jetzt nicht der Millionär, der Selfmade Man und der, den ich gern hätte. Und der wird durch den anderen dann per Zeitmaschine sozusagen in die Vergangenheit hineingebeamt. Ja, sagen wir mal 1975, manche haben das auch noch nicht erlebt, die heute unter uns sind. Ich kann mich fast daran erinnern. Und dort interessanterweise trifft er auf seinen Vater in jungen Jahren, ne, als voll den Loser. Und jetzt passiert es, dass ne, der Sohn, der gibt es ja nicht zu erkennen, hallo, ich bin mal dein Sohn, ne, aber der gibt ihm so den Kick, den er braucht, die richtige Frau kennenzulernen, den richtigen Beruf und sich von den anderen nicht dauernd niedermachen zu lassen. Ja, irgendwann, das verändert ne, seinen Vater als jungen Mann. Ja, der geht dann irgendwann zurück und kommt in die Zukunft, also nach heute zurück und entdeckt völlig anderes, ne, hat ein ganz anderes Zuhause. Will sagen, dieser physikalische Versuch heißt, wenn ich meine Vergangenheit ändern könnte, ändere ich damit das Heute. Ja, spannender Gedanke, müsste man jetzt noch ein bisschen mit Physik und so, wie das geht. Wenn man das jetzt nimmt, aber in der anderen Weise, um den Bibeltext zu verstehen, was der bedeuten kann für uns, heißt das, wir heute hier, und Johannes schildert nicht irgendetwas früher oder irgendetwas, was nur jetzt abläuft, sondern Johannes erzählt von der Ewigkeit, von Gottes neuer Welt. Und damit versetzt Gott den Johannes quasi in Gottes neue Welt. Paulus findet dafür andere Worte. Er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist unser Zuhause. Und ne, sei doch ab und an zu Hause, dass du, wenn du zurückkommst ins Heute, ein anderer bist. Dass du sagen kannst, ich will mich aber hier benehmen wie zu Hause. Ich will aber etwas von dem, was dort ist, was dort die Wirklichkeit ist, so in mich aufnehmen, dass es hier mein Leben anders macht. Das ist Christsein, das ist christlicher Glaube. Zu sagen, nee, wir sind nicht Leute, die hier irgendwas zusammenbauen und dann hoffen, dass es mal wird, sondern wir sind nicht die ewig Gestrigen, sondern wir sind die von morgen. Schon mal überlegt. Wir gehören dazu. Das sind die, die durchgekommen sind. Vielleicht kann ich was von der Schilderung, von dem, wie Johannes sagt, und die habe ich gesehen, diese unzählbare Masse, diese 144.000, die habe ich gesehen. Vielleicht kann ich etwas von der Schilderung lernen, was mein Leben heute verändert. Es geht hier irgendwas nicht. Die Verbindung wurde getrennt. Ach, der Satz ist schon da. Das ist genau das, wenn wir danach fragen würden, nach dem, was aus uns wird, was wir uns heute annehmen, hätten wir die Antwort für die Fragen und Krisen unserer Zeit. Wir aus dem neuen Leben nicht uns bemühen, alles zu renovieren, sondern aus dem neuen. Und deshalb habe ich gedacht, ne, muss jetzt mal das nachgehen. Dup, halt, jetzt bin ich up to date. Johannes sagt, sie standen vor Gott. Und das ist nicht einfach nur eine schöne Floskel oder eine Beschreibung. Das finde ich im Alten Testament wieder bei einer Gestalt. Ne? Also Elia, so mein Lieblingsprophet, weil der hat es mit dem Feuer. Ne? Also könnt ihr nachlesen, will ich jetzt nicht erzählen. Ne? Und von dem wurde gesagt, oder er sagt von sich, ich bin Elia, der vor Gott steht. Ich bin Elia, der vor Gott steht. Aber wo ist dein Platz, wenn du nächste Woche studierst, wenn du allein bist, wenn du arbeitest? Du stehst nicht einfach an einer Maschine oder zwischen Kommilitonen. Weil der Herr Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du kannst sagen, ich bin jemand, der steht vor Gott. Mittendrin im Chaos meiner Zeit. Die Realität ist nicht einfach nur das, was vor Augen ist, sondern Offenbarung heißt, der Vorhang ist weg. Ich stehe vor Gott. Ich bin einer, der mit Jesus geht. Und der ist da. Und das verändert die Situation. Gott ist zugesagt und versichert die Gegenwart. Und zweites, er nennt die, und sie hatten neue Kleider und Palmen in den Händen. Das ist diese symbolische Sprache der Offenbarung. Das neue Kleid. Ja, gibt Lieder, mir fällt eins ein, da war ich 15, ich singe es auch nicht vor. Ne? Und dann will ich stehen in dem neuen Kleid, was Jesus mir gab. Das ist das neue Leben. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern kann. Jesus erzählt Geschichten und dann erzählt er von einem Fest, wo einer alle einlädt und die wollen nicht. Und dann sagt er, egal, ich will Fest feiern und jetzt rufen alle anderen. Und dann geht er ne, in die Stadt, schickt er seine Leute auf die Landstraße und holt alle möglichen Leute zusammen. Und damit die feiern können, gibt er jedem ein neues Kleid. Das ist das Bild für dieses neue Leben, diese neue Identität, die Gott einem Menschen gibt. Der sagt, Jesus, hier hast du mein Leben. Du bist mein Kind. Das ist meine Identität. Ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zu dem, der alle Macht hat. Ja, wer sich das verdeutlichen will, einfach mal das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden. Und dann kannst du sagen, und dessen Kind bin ich. Das hat er mir nämlich zugesagt, dass er mich annimmt als sein Kind. Und jetzt kriegst du beide Teile dieses Textes zusammen. Das ist das, was Gottes Geist in meinem Herzen verwirklicht, mir tief einprägt. Dass ich nicht mehr ständig sage, na, ich bin der schuften muss. Nein, ich bin Gottes Kind. Das kann, ne, das spurt das Leben von Anfang an anders. Und das andere, das mit der Palme. Palmen im Altertum sind Zeichen des Siegers. Christen sind Menschen, die stehen auf Seiten dessen, der gesiegt hat. Und er sagt hat, und ich nehme euch mit. Ich trage euch durch. Und es wird geschildert, dass sie Gott anbeten. Wo haben wir es denn? Hier geht jetzt alles durcheinander. Genau, da ist er. Das sagt, ich nehme die Haltung ein. Nicht einfach nur Lieder singen, sondern zu sagen, und ich will bewusst sein, dass ich Gottes Kind bin. Also ne, die Gebetshaltung besagt ja nichts anderes wie ein kleines Kind, wenn es sagt, ne, Papa, ich will hoch. Ich brauche dich. Ich will in deine Nähe. Genau das ist das, was wir brauchen, zu sagen, um durch diese Zeit durchzukommen. Gott anbeten, die Richtung wiederfinden, den Platz einnehmen, den Gott mir gegeben hat. So, und dann sagt Johannes, wer sind die? Und wird gesagt, das sind die, die durch die große Trübsal kommen. Das ist jetzt was ganz Spannendes. Ah, du hast, danke. Die Trübsal. Und ich habe mal gedacht, was meint Trübsal? Als erstes denke ich sofort an irgendwelche verfolgte Christen. Das würde ich mal hier unter physisch und sozial rechnen. Trübsal sind die Momente, die gefallen uns nicht. Und das heißt, ne, intellektuelle Trübsal ist alles, das was ringsum Zweifel ist. Da müssen wir durch. Das ist das für mich das ganz Spannende, dass Offenbarung uns mit der normalen Realität konfrontiert. Ja, wir gehen zu verschiedenen Zeiten durch Zweifel durch und das ist wirklich Trübsal. Oder andere, wir haben es im Moment nicht, ne, physische Gewalt gegen Christen. Oder ne, emotionale, da wo ich mich nicht angenommen fühle. Sozial, da, wenn die Welt mit mir fremdelt. Für Christen, für die Welt sind Christen ein Fremdkörper. Die gehören irgendwie nicht dazu. Also sie fragen, wie kommen die durch? Die anbeten, die eine andere, eine neue Identität haben, die vor Gott stehen, wie kommen die durch? Und dann sagt er ihnen, die haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Gibt es auf eins hin, das ist das, was eigentlich das Christsein ausmacht. Vergebung, Leben und Weitergeben. Das bringt das Neue ins Leben hinein. Die Vergebung annehmen. Ne? Wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Ja, natürlich, dass ich immer wieder die Dinge ablegen kann. Ja, manchmal kotzt einen das an, dass man sagen kann, ey, schon wieder vor. Dass ich es loslassen kann. Dass die Dinge, die kaputt machen, wegkommen. Dass die vom Tisch kommen. Letzte Woche haben wir auch mal gefeiert. Ne? Ja. Boah, war so viel. Ich bin schon ganz. Aber auch das andere, dass ich Vergebung weitergebe. Mit all diesen Dingen, ob Zweifeln und den Dingen, wo Leute sich gegen mich stellen, dass ich vergebe. Die Geografie Israels hat eine Botschaft selber in sich, also ein bisschen Karte vor sich hat. Ne? Da gibt es den Jordan, der fließt so von Nord nach Süd. Und zwei Seen sind merkbar dran, eigentlich drei, aber der kleine, der Hulesee interessiert uns jetzt nicht. Ne? Einmal oben See Genezareth im Norden und unten das Tote Meer. Beides ist Jordanwasser. Wenn du es trinkst, wirst du bei allem sagen, nee. Und das ist das Bild. Dort, wo ich Vergebung annehme und weitergebe, dort wird Leben entstehen. Dort, wo die Dinge, die Gott in meinem Leben hineinlegt, nur in mir versanden, dort wird es bitter werden. Bei Vergebung ist das bemerkbar. Die gewaschen haben ihre Kleidung im Blut des Lammes. Vergebung annehmen und weitergeben. Es klingt so einfach, ist es manchmal nicht, aber zum Glück ist es einfach. Christsein hat nichts mit Abschlüssen an Schulen zu tun, sondern mit einer Lebenshaltung. Und genau das kann ich von denen lernen, die durchgekommen sind. Und das will ich einüben. Weil das, was zugesagt wird, ne, und das Lamm wird sie weiden. Ja. Jesus, der gute Hirte. Übrigens ist das ein Bild, was sich im Alten Testament beginnt. Wir haben ja in wenigen Wochen, sehen wir das Krippenspiel, ein ganz tolles Krippenspiel, werden wir sehen. Und irgendwo im Krippenspiel kommt dann immer Micha 5, oder? Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. So, dann haben wir diesen Vers im Kopf und kaum jemand von uns liest weiter. Wisst ihr, wie das weitergeht? der wird der Hirte seines Volkes sein und wird sie weiden. Das, was hier gesagt wird, das ist das, wie es komplett aussieht. Wie es einmal ist, wenn nichts mehr trennt. Und der gleiche Jesus sagt, du, ich biete dir an, dich heute schon zu weiden. Lies doch nochmal Psalm 23. Ich bin der gute Hirte, der dich zu frischem Wasser führt, der dir Orientierung gibt, der im dunklen Tal dabei ist. Das ist Gottes Antwort auf, sie sind gekommen aus der Trübsal. Ich bin bei ihnen. Das ist das, was mich froh macht. Gemeinde Jesu im Sturm der Zeit. Einfach mal einen Moment stillhalten und zu sagen, Jesus, ich will, dass du neu mein Leben übernimmst. Füll du mich aus mit deinem Geist. Und ich möchte von dem, was ist, einmal davon jetzt schon lernen und diese Kultur heute leben. Plötzlich wird es Licht in dieser Welt. Ganz unscheinbar. Weil Menschen mit diesem Jesus leben und der durch sie in diese Welt hineinscheint und dann diese Welt nicht mehr so ist, wie sie gerade aussieht, weil dort Licht ist. Weil Gemeinde Jesu das Licht der Welt ist. Das ist Gottes Plan. Und deswegen keine Angst vor Offenbarung, auch nicht vor dem, was kommt. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wollen dir Danke sagen, dass du uns diese Zusagen gibst, dass du Leben veränderst. Wollen dir Danke sagen, dass dein Geist in unserem Leben Raum gewonnen hat, dass du uns führst und leitest, dass wir vor dir stehen dürfen jetzt im Gottesdienst, aber dass wir in dieser deiner Gegenwart diese neue Woche leben dürfen. Danke dafür. Amen.